SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. In Baden-Württemberg kommen Grüne und CDU bei ihren Sondierungsgesprächen offenbar gut voran. Wahlsieger Cem Özdemir von den Grünen sagte am Abend nach weiteren Gesprächen in Stuttgart, er sei zuversichtlich, dass man zeitnah mit der CDU Koalitionsverhandlungen aufnehmen könne.
Wir wollen gemeinsam eine Reformkoalition bilden. Wir wollen eine Koalition bilden, nicht auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern eine, die mutig vorangehen will. Wir wissen, dass viele Menschen Erwartungen an uns setzen, insbesondere in der Wirtschaft, die Ungeduld groß ist.
Auch CDU-Landeschef Manuel Hagel bekräftigte, in den vergangenen Tagen sei ein Vertrauensverhältnis entstanden, das tragfähig sei.
Wenn wir in eine neue gemeinsame Koalition starten, dann darf es nicht nur die Verlängerung von Bekannten sein. Es darf nicht nur das Wiederholen von Bekannten sein. Es muss was Neueres werden. Ambitionierter, handlungsfähiger. Lassen Sie mich es nochmal auf Schwäbisch sagen, wie man es vielleicht in Urach und in Ehingen sagen würde. Wir müssen einfach was Gescheites hinkriegen.
Bis wann CDU und Grüne dann über mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden, ist noch unklar. Nach dem Krankenhausverband hat sich auch der Deutsche Städtetag dafür ausgesprochen, möglichst viele arbeitende Syrer in Deutschland zu halten. Fachkräften in bestimmten Branchen müsse der Verbleib ermöglicht werden, unabhängig von der Lage in ihrer Heimat, sagte Verbandschef Schuchardt den Funke-Zeitungen. Aktuell sind laut Bundesagentur mehr als 300.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland in Arbeit, mehr als eine Viertelmillion zahlt Sozialbeiträge. Der Städtetag reagiert damit auf Äußerungen von Bundeskanzler Merz, 80% der Geflüchteten aus Syrien in den nächsten Jahren wieder in ihre Heimat zurückzuführen. Die EU rechnet wegen des Iran-Kriegs mit längerfristigen Auswirkungen auf die Energiepreise. Das hat der zuständige EU-Kommissar Jorgensen nach Gesprächen mit den Energieministern der Mitgliedstaaten gesagt. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Selbst wenn es morgen Frieden gäbe, werde man in absehbarer Zukunft nicht zur Normalität zurückkehren. Einen unmittelbaren Engpass bei Öl und Gas befürchtet die Kommission derzeit nicht. Allerdings wird der Krieg ihrer Einschätzung nach langfristige Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Jorgensen verwies unter anderem auf die durch den Krieg beschädigten Anlagen in der Region. Für den Import fossiler Brennstoffe haben die Mitgliedsländer der EU nach Angaben von Jorgensen im ersten Kriegsmonat 14 Milliarden Euro mehr gezahlt.
Im Vorfeld der Zwischenwahlen zum US-Kongress im November hat Präsident Trump per Dekret eine Wahlreform durchgesetzt. Sie erschwert die Briefwahl. Demnach soll das Ministerium für Innere Sicherheit Listen mit wahlberechtigten Bürgern in jedem Bundesstaat erstellen und nur an diese Wahlunterlagen verschicken. Trump hat wiederholt behauptet, dass diese Form der Stimmabgabe für Wahlbetrug verantwortlich sei. Belege dafür legte er bislang nicht vor. Kritiker sehen in Trumps wiederholten Angriffen auf Wahlabläufe die Gefahr, dass Millionen von Amerikanern das Wahlrecht entzogen werden könnte. Die oppositionellen Demokraten kündigten an, das Dekret vor Gericht anfechten zu wollen. Ein US-Bundesrichter hat einen Baustopp für den von US-Präsident Trump geplanten Ballsaal am Weißen Haus angeordnet. Für das Projekt fehle dem Präsidenten die Zustimmung des Kongresses. Der Richter gab damit einer Klage der Nationalen Stiftung für Denkmalpflege statt. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Das ist ein ikonisches Symbol unserer Nation, so der Washingtoner US-Bezirksrichter Richard Leon über das Weiße Haus. Der Präsident sei lediglich der Verwalter dieses Bauwerks, aber nicht dessen Eigentümer. Trump habe seine Befugnisse überschritten, als er den Ostflügel abreißen ließ, ohne dass der Kongress zugestimmt hatte. Geklagt hatten Denkmalschützer. Trump plant einen Ballsaal mit einer Grundfläche von 8.400 Quadratmetern. Er soll Platz für 999 Gäste bieten, so der Präsident. Der Bezirksrichter ordnete an, dass die Bauarbeiten nur noch 14 Tage lang fortgesetzt werden dürfen. Dann müssen sie bis zur Entscheidung in der Hauptsache ruhen.
Ein russisches Militärflugzeug ist über der von Russland annektierten Halbinsel Krim abgestürzt. Dabei sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 29 Menschen ums Leben gekommen. Man gehe von einem technischen Defekt aus, äußere Einwirkungen habe es nicht gegeben. Heute ist der 1. April. Seit genau 2 Jahren ist der Anbau und Besitz von Cannabis in Deutschland zum Teil legal. wie sich der Cannabismarkt seitdem entwickelt hat, wie es um den Jugendschutz und die Kriminalität rund um die Droge steht. Damit haben sich Forschende des sogenannten EcoCan-Projekts befasst. Sie werten die Folgen der Teillegalisierung bis 2028 wissenschaftlich aus und haben heute ihren zweiten Zwischenbericht vorgelegt. Franziska Ehrenfeld aus unserer Wissenschaftsredaktion fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Der Konsum von Cannabis ist trotz der Teillegalisierung offenbar nicht mehr geworden. Und es sieht so aus, als ob Cannabis immer öfter aus legalen Quellen stammt, etwa aus dem eigenen Anbau. Der Schwarzmarkt scheint geschwächt zu werden. Auch Kinder und Jugendliche konsumieren entweder gleich viel oder sogar etwas weniger Cannabis als vor der Gesetzesänderung. Außerdem sind ihnen Risiken der Droge weiterhin bewusst. Was die cannabisbezogene Kriminalität angeht, sei es für eine abschließende Einschätzung im Moment zu früh. Während Konsumierende von den negativen Folgen einer Strafverfolgung entlastet würden, könne man diesen Effekt bei der Justiz bisher nicht erkennen. Außerdem erschwere das Gesetz verdeckte Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität.
In Frankreich hat nach der Nationalversammlung auch der Senat einem Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige zugestimmt, allerdings mit Einschränkungen. Die Senatoren fordern, dass alle Plattformen, die der Selbstentfaltung von Kindern schaden könnten, tabu sind. Eine entsprechende Liste soll erarbeitet werden. Zu anderen Online-Diensten sollen unter 15-Jährige weiter Zugang haben, wenn die Eltern zustimmen. Die Nationalversammlung hatte sich zuvor für ein generelles Verbot sozialer Medien für Heranwachsende ausgesprochen. Beide Parlamentskammern müssen sich nun einigen. Die Rettungsaktion für den Buckelwal in der Ostsee ist am Abend unterbrochen worden. Das Tier war zum vierten Mal auf eine Sandbank geschwommen, diesmal vor der Insel Poel. Am Morgen wollen die Experten prüfen, wie es dem Tier geht und ob es sich eventuell wieder von selbst freigeschwommen hat. Wir kommen zum Fußball. Die Türkei ist erstmals seit 2002 wieder bei einer Fußball-WM der Männer dabei. Sie gewann am Abend mit 1:0 gegen Kosovo. Aus Istanbul berichtet Benjamin Weber.
In Istanbul wurden spontan nach Abpfiff mehrere Feuerwerke gezündet. Zum ersten Mal seit 24 Jahren ist die Türkei wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten. Damals 2002 schaffte sie es bis ins Halbfinale und wurde am Ende Dritter. Erleichterung und Vorfreude also in der Türkei, unter die sich hier und da auch Skepsis mischt. Nach dem über weite Strecken zähen Auftritt der Türken gegen den Kosovo fragen sich einige Fans, ob eine solche Leistung bei einer Fußball-WM-Endrunde nicht schnell bestraft wird.
Und ebenfalls noch qualifiziert für die Fußball-WM haben sich Schweden, Tschechien und Bosnien-Herzegowina. Italien hat sich dagegen wieder mal nicht qualifiziert. Aus Rom berichtet unsere Korrespondentin Lisa Weiß.
Eine Apokalypse für Italien, titelt die Zeitung Corriere della Sera. Die Gazzetta dello Sport schreibt sogar, die Apokalypse geht weiter. Für La Stampa ist es ein italienisches Desaster und für den Corriere dello Sport eine deprimierende Nacht für den italienischen Fußball. Oder einfacher gesagt, zum dritten Mal in Folge ist Italien nicht dabei bei der Weltmeisterschaft. Rausgeflogen im Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina.
Und wir schauen noch zum Eishockey. Die Adler Mannheim haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale der DEL verpasst. Das Team von Trainer Dallas Eakins verlor bei den Fishtown Penguins aus Bremerhaven deutlich mit 1:6. Damit führt es in der Serie noch mit 3:1. Meister Eisbären Berlin liegt nach einem 2:1 gegen die Straubing Tigers ebenfalls in seiner Serie mit 3:1 vorn. Für die nächste Runde benötigt ein Team 4 Erfolge.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg gibt es zunächst örtlich noch Regen- oder Schneeschauer. In höheren Lagen kann es glatt sein. Bis zum Nachmittag klingen die letzten Schauer dann ab. Dann ist es überall trocken. Ab und zu kommt die Sonne raus. Gegen Spätnachmittag und Abend scheint in Rheinland-Pfalz die Sonne längere Zeit. Die Temperaturen steigen heute auf 4 Grad im Allgäu und 13 Grad an der Mosel.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die USA wenden sich unter Präsident Trump immer mehr von Europa ab und deswegen wollen die EU-Staaten eigenständiger werden in vielen Bereichen. Ein zentraler ist dabei die digitale Infrastruktur. Wie Deutschland und Europa dort unabhängiger werden können, darüber sprechen wir die ganze Woche. Heute geht's dabei ums digitale Bezahlen. Im Moment ist das bei uns in Europa fest in amerikanischer Hand. PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard oder Visa, alles US-Unternehmen. Jetzt will die EU die natürlich nicht verbieten oder auch aussperren, aber sie will eine eigene Alternative aufbauen, den digitalen Euro. Jean-Marie Magro ist unser Korrespondent in Brüssel. Was soll denn dieser digitale Euro alles können?
Wir kennen ja alle das Bargeld. Also jeder Geldschein, jede Münze, soweit nicht gefälscht natürlich, ist von der Europäischen Zentralbank ausgegeben. Der digitale Euro soll also genau das können, was der Schein in unserem Geldbeutel auch kann. Ich soll überall damit zahlen können, sowohl online als auch im Geschäft. Oder wenn du mir jetzt Geld auslegst, müsste ich es dir in Zukunft nicht mehr überweisen oder PayPalen, sondern könnte es dir direkt in deine digitale Geldbörse legen. Der digitale Euro soll also europaweit akzeptiert werden und gebührenfrei sein. Er könnte offline verfügbar sein und was noch hinzukommt, er soll sicher und privat sein. Weder die EZB noch sonst irgendwer sollen anhand meiner Zahlungsdaten dann erkennen können, wer ich bin und Rückschlüsse auf mein Einkaufsverhalten ziehen.
Klingt erstmal super. Wie genau soll das dann im Alltag funktionieren, technisch?
Über die Einzelheiten wird in der Politik noch beraten und gestritten, aber das Grundprinzip wäre so, ich habe zum Beispiel ein Smartphone oder eine Smartwatch und auf der habe ich einen digitalen Geldbeutel, eine sogenannte Wallet. Und in diesem Geldbeutel liegen dann meine digitalen Euros, aber der Teufel liegt da natürlich im Detail. Die Europäische Kommission hat 2023 einen Vorschlag vorgelegt und da nimmt die Europäische Zentralbank eine ganz bedeutende Rolle ein. Also die soll eine eigene App gestalten. Dagegen würden sich aber insbesondere die Banken wehren. Die haben lieber die Wallet in ihren selbstprogrammierten Online-Banking-Apps, die vielleicht auch schon viele von uns auf ihrem Smartphone installiert haben. Dann ist die Frage, wie die Wallet gesichert sein soll. Also da wünschen sich dann zum Beispiel einige Abgeordnete eine Blockchain-Technologie. Im Vorschlag der Kommission ist die aber nicht vorgesehen. Und dann gibt es noch die Frage, wie viel darf in dieser Wallet liegen? Darf ich zum Beispiel auch ins Minus gehen? Wird dann direkt von meinem Girokonto Geld in meine digitale Geldbörse verschoben? Also es ist ein Rattenschwanz an Fragen, der sich dann danach zieht.
Jetzt sind ja die bisherigen digitalen Bezahlmöglichkeiten etabliert, funktionieren im Alltag stabil. Warum sollten sich Händler und auch wir Kunden dann den Aufwand machen, noch einen zusätzlichen Dienst zu installieren?
Naja, die Antwort, die liegt zum Teil schon in der Anmoderation. Es geht um mehr Unabhängigkeit, vor allem gegenüber den USA. Also man stelle sich jetzt zum Beispiel mal vor, Elon Musk hat das ja zum Beispiel mit Starlink gemacht in der Ukraine, dass er dann einfach das Internet kurzfristig abstellt. Und so etwas könnte mehr oder weniger natürlich auch mit amerikanischen Zahlungsanbietern passieren. Also einerseits Abhängigkeit von den USA reduzieren, vor allem von PayPal.
Der digitale Euro soll frühestens 2028 eingeführt werden. Wie liegen wir denn aktuell im Zeitplan?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Blackbox. 2023 hat die Kommission eigentlich vorgeschlagen, dass man den doch 2025 schon einführen könnte. Das ist offensichtlich noch nicht der Fall. Es gibt jetzt auch 2029 als Zahl, die diskutiert wird. Ich habe zuletzt Lars Klingbeil, als er hier in Brüssel war, gefragt, wie es denn im Zeitplan aussieht. Der sagt, von mir aus könnte es schon früher sein. Er ist sehr optimistisch für das Jahr 2028, vielleicht sogar 2027. Aber ja, das ist vielleicht zu großer politischer Optimismus.
Informationen zum geplanten digitalen Euro waren das von unserem EU-Korrespondenten Jean-Marie Magro. Eins von vielen Projekten, mit denen Europa digital souveräner werden will. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit der linken Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg darüber, wie Europa politisch diese Souveränität gestalten kann.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ab heute gelten in Deutschland die neuen Preisregeln für Benzin und Diesel. Tankstellen dürfen die Preise jetzt nur noch einmal am Tag erhöhen und zwar mittags um 12. Senken dürfen sie die Spritpreise jederzeit. Maximilian Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Die Bundesregierung erhofft sich dadurch einen Preiskampf zwischen den Tankstellen. Denn Autofahrerinnen und Autofahrer haben jetzt auch mehr Zeit, die Preise an den Tanken in der Umgebung zu vergleichen. Außerdem hat das Kartellamt jetzt mehr Rechte. Die Mineralölkonzerne müssen Preissteigerungen jetzt gegenüber dem Kartellamt begründen. Durch den andauernden Krieg im Iran sind die Kraftstoffpreise gestiegen, weil wichtige Handelsrouten für Öl und Gas blockiert sind. Dadurch werden auch andere Produkte teurer. Deshalb prüft die Bundesregierung weitere Schritte gegen steigende Preise, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu streichen oder die Steuern auf Kraftstoffe zu reduzieren. Auch die Pendlerpauschale könnte erhöht werden. Da all das viel Geld Geld kosten würde, könnten Energiekonzerne zu einer Übergewinnsteuer verpflichtet werden. Was davon umgesetzt wird und was nicht, soll frühestens nächste Woche bekannt gegeben werden.
Die hohen Ölpreise machen zunehmend auch den Fluggesellschaften zu schaffen. In Deutschland fordern die Airlines zudem schon lange eine Senkung der Luftverkehrssteuer. Das will die Bundesregierung zur Jahresmitte machen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Kabinett heute beschließen. Einzelheiten von Benjamin Großkopf.
Ob Flugtickets damit billiger werden, ist unklar. Die Fluggesellschaften sind nicht verpflichtet, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben. Dazu kommt, es handelt sich um vergleichsweise kleine Beträge. So soll die Luftverkehrssteuer für die Kurzstrecke, also etwa innerdeutsche Flüge, um gut 2,50 Euro sinken und auf der Mittelstrecke um etwas mehr als 6 Euro. Bei Langstreckenflügen sind es gut 10 Euro.
Vom Luftverkehr jetzt in die Raumfahrt. In der kommenden Nacht könnte die erste Mondmission seit mehr als 50 Jahren starten, vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Mit der Artemis-2-Mission will die US-Weltraumbehörde NASA 4 Astronauten zum Erdtrabanten schicken. Der Start war bereits mehrmals verschoben worden. Unsere USA-Korrespondentin Nina Barth mit den Einzelheiten.
In Florida, in der Nähe des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral, haben sich schon viele Touristen versammelt. Die wollen den Start der Artemis-2-Mission hautnah miterleben. Es ist die erste bemannte Mondmission seit 1972. Damals ist die Apollo 17 auf dem Mond gelandet. Landen werden die 4 Astronauten nicht auf dem Mond, aber sie umrunden ihn und werden dabei so weit von der Erde entfernt sein wie kein Mensch zuvor. Und das ist nicht das Einzige, was ein erstes Mal ist bei dieser Mission. Es sind ja 3 Astronauten und eine Astronautin. Und es ist das erste Mal, dass eine Frau bei einer Mondmission dabei ist. Es ist das erste Mal, dass ein Afroamerikaner dabei ist. Und das erste Mal, dass ein Nicht-Amerikaner dabei ist. Denn einer der Astronauten ist Kanadier.
Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen Polizisten im saarländischen Völklingen fällt heute das Urteil vor dem Oberlandesgericht in Saarbrücken. Gegen den Angeklagten Ahmed G. hatte die Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Mordes erhoben. Der gerichtspsychiatrische Gutachter hält ihn aufgrund einer schizophrenen Störung für vermindert schuldfähig. Sabine Wachs berichtet.
13 Jahre Haft nach Jugendstrafrecht und eine unbegrenzte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Das fordert die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer. Der Verteidiger des mittlerweile 19-jährigen Ahmed G. plädierte unterdessen auf Totschlag, forderte 6 Jahre Haft nach Jugendstrafrecht und ebenfalls die Unterbringung in der Psychiatrie. Sein Mandant, so Strafverteidiger Michael Rehberger, habe aus Angst und Panik auf den Polizisten geschossen. Aufgrund seiner Krankheit sei er nicht in der Lage gewesen, sein Handeln zu reflektieren. Ahmed G. soll am 21. August vergangenen Jahres in Völklingen zuerst eine Tankstelle überfallen haben. Bei dem Versuch seiner Festnahme gelangte er dann auf noch immer ungeklärte Weise an die Dienstwaffe eines Kommissaranwärters. Mit der soll er mehrfach auf den Polizisten Simon Bohr geschossen haben, auch als der bereits am Boden lag.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin ist heute Zeugnistag, nicht für die Schüler, sondern für die Politiker. Heute Abend kommt nämlich der neue ARD-Deutschland-Trend raus und der zeigt unter anderem, wie zufrieden wir Deutschen mit Regierung und Ministern sind. Was das Ganze mit dem heutigen Tag des Taschenrechners zu tun hat, das weiß unsere Hauptstadtreporterin Luisa Bleich.
Ein Taschenrechner, der hilft nicht nur uns bei der Haushaltsplanung. Bestimmt greifen auch Politiker und Mitglieder der verschiedenen Kommissionen der Bundesregierung regelmäßig darauf zurück. Kein Wunder, denn egal ob bei Löchern in Milliardenhöhe im Bundeshaushalt oder bei den gesetzlichen Krankenkassen, bei diesen hohen Summen, da schwirrt einem schnell mal der Kopf. Vor allem, wenn man dann auch noch ausrechnen will, welche konkreten Maßnahmen wie viel Geld einsparen könnten. Und gerade bei diesen Themen, da sollte man sich doch besser nicht verrechnen. Politikerinnen und Politiker, die greifen heute vielleicht auch zum Taschenrechner, um sich auszurechnen, wie viele Prozentpunkte sie an Beliebtheit eingebüßt oder vielleicht ja auch dazugewonnen haben. Denn heute Abend erscheint wieder der ARD-Deutschland-Trend. So ein Taschenrechner, der ist also wirklich für eine ganze Menge gut. Der heutige Tag des Taschenrechners bietet sich dadurch an für ein kleines Dankeschön an diese Rechenhilfe. Ein Problem bleibt aber, denn selbst der beste Taschenrechner hilft zwar beim Zusammenrechnen, an roten Zahlen ändert er aber nichts.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.